Es werde Licht. So fängt die Schöpfungsgeschichte an. So fängt die Bibel an. Das steht ganz am Anfang, dass Gott sagt, es werde Licht. Als allererstes macht er das Licht. Es wird ein bisschen diskutiert, was denn dann vorher gewesen sein könnte, ob da überhaupt was vorher war, ob da vorher Dunkelheit war oder ob es überhaupt erst Dunkelheit gibt, wenn es auch ein Licht gibt. Ob Dunkelheit dann das ist, wenn das Licht nicht mehr da ist, ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Aber eins ist klar, am Anfang steht, es werde Licht. Das Licht, um das geht's auch in diesem Gottesdienst, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, schon an den Liedern oder am Wochenspruch, lebt als Kinder des Lichts oder wenn wir gerade gesungen haben, Sonne der Gerechtigkeit, leuchte auf in unserer Zeit. Oder davor, treib aus, o Licht, all Finsternis. Es geht ums Licht in diesem Gottesdienst und da habe ich uns zwei Gedanken dazu. Jetzt bin ich bloß kein Physiker. Ich kenne mich beim Licht, was es mit Photonen auf sich hat und so, kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Und ich bin auch kein so ein Philosoph, dass ich genau beschreiben könnte, was denn das Licht alles bewirkt oder was das Licht eigentlich ist im Gegensatz zur Dunkelheit. Aber das ist heute ein bisschen wichtig, dass wir uns diese Gedanken machen, um die Geschichte zu verstehen, die uns heute als Predigttext vorgegeben ist. Ist Licht, gibt's Licht und Dunkelheit eigentlich beides? Oder ist Dunkelheit eigentlich nur das Licht, fehlende Licht? Aber was sind dann schwarze Löcher eigentlich, wo das Licht verschwindet und so weiter? Also ist ja eine schwierige Frage. Zum Glück muss ich das nicht beantworten. Ich bin eben kein Philosoph und auch kein Physiker. Ich habe Physik abgewählt in der 11. Klasse. Also da kam nicht mehr viel danach bei mir. Aber was ich natürlich schon sagen kann, ich bin ein User. Ich bin ein Nutzer des Lichts. Und zwar jeden Tag, so wie ihr das auch tut. Sobald ich morgens meine Augen aufmache, nutze ich das Licht. Weil das Erste, was man sieht, hat mit Licht zu tun. Dass ich überhaupt was sehe, hat mit Licht zu tun. Und dass ihr jetzt was seht, hat mit Licht zu tun. Also, dass ihr hier nach vorne gucken könnt, dass auch was ankommt bei euch, hat mit Licht zu tun. Dass wir Farben erkennen können, hat mit Licht zu tun. Wir alle nutzen das, wir alle leben in diesem Licht. Was aber, wenn man vom Licht nur hört, uns nicht sehen kann? Was, wenn man ein Leben lang im Dunklen lebt und zwar sehr wohl weiß, dass es Licht gibt für die anderen, die einem davon erzählen, aber man selber hat diese Erfahrung gar nicht gemacht. Es geht heute um einen in unserem Bibeltext, der ist blind und zwar schon so auf die Welt gekommen. Seit seiner Geburt. Blind geboren. Da muss man sich mal vorstellen, was das denn bedeuten könnte. Und das vor 2000 Jahren in Israel, was das bedeutet, wenn da ein Kind blind zur Welt kommt, auch für die Eltern. Was heißt es denn, blind zu sein, mit einem Mangel leben zu müssen, alle anderen erleben was, was ich nicht erleben kann, ist gar nicht so einfach. In Deutschland gilt man als blind, wenn man entweder gar nichts sehen kann oder wenn man mit den eigenen Augen weniger als 2%, wenn das bessere Auge weniger als 2% der möglichen Sehschärfe nur leisten kann. Es geht um so einen, der diese Mangelerfahrung macht. Einen, der ein Leben lang im Dunkeln gelebt hat. Und der begegnet Jesus in der Geschichte, die wir jetzt hören. Die steht in Johannes 9, Vers 1 bis 7. Ich lese euch diese Verse vor. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer war ein Sünder, dass er blind geboren wurde? Dieser Mann selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Sichtbar. Für ihn und für andere. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Aber solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus der Erde und dem Speichel machte er eine Paste und strich sie dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm, geh und wasch dich im Teich von Siloah. Siloah heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Liebe Gemeinde, es ist eine Geschichte von einem, der blind war und sehen darf. Eine Wundererzählung und dass Jesus dieses Wunder tut, ist an sich schon spektakulär genug und wert, das im Evangelium festzuhalten und weiterzuerzählen, diese Geschichte. Aber diese Geschichte, die stellt uns noch viel mehr vor Augen als einen, der plötzlich sehen kann. Es ist mehr als das Erlebnis von einem, der subjektiv die Erfahrung macht, dass er was erleben darf, was ihm vorher verwehrt geblieben ist. der aus einer Dauerdunkelheit herauskommt in die Möglichkeit, Licht erkennen zu können. Er erblickt tatsächlich das Licht der Welt. Aber nicht so, wie wir das oft salopp sagen, wenn ein Kind zur Welt kommt, er erblickt das Licht der Welt nicht als Baby, sondern erst jetzt als Erwachsener. Der vor ihm steht, ist das Licht der Welt. Und es geht in dieser Geschichte mehr als um das, was er sehen kann. Es geht ums Erkennen. Es geht um das, zu erkennen zu können, was Gott zeigt. Das ist das eigentlich Interessante, diese zweite Ebene von dieser Geschichte, wo es um das Sehen im übertragenen Sinn geht, ja, um das Erkennen. Das spielt hier eine Rolle und dazu habe ich uns zwei Gedanken heute Morgen mit dabei. Der erste Gedanke ist das, die Suche nach dem Schuldigen, die stochert im Düsteren, im Dunklen. Da kommen die vorbei an diesen Blindgeborenen und Jesus sieht, dass er blind geboren ist, schon sein Leben lang mit der Blindheit leben muss. Und die Jünger stellen als erstes die Frage, wer ist schuld? Ist es er gewesen oder sind seine Eltern gewesen? Irgendjemand muss doch schuld gewesen sein, dass er dieses schwere Leid tragen muss. Gibt es eine Ursache? Ganz schnell, überraschend schnell, finde ich, sind sie bei der Frage nach der Schuld. Und für sie ist gar nicht mal das Thema, ob eine Schuld vorliegt, sondern die Frage ist, wer schuld ist. Es muss irgendjemand schuld sein, offensichtlich. Die Jünger machen was ganz Typisches. Die wollen in so was Düsteres, wie diese Leidgeschichte von diesem Mann, von diesem Betroffenen, ein wenig Licht für sich hineinbringen und hoffen, dass sie, wenn sie wissen, wer schuld ist, dass für sie ein bisschen akzeptabler wird, ein bisschen mehr verständlich wird, warum der jetzt eben so lang blind sein muss. Wenn man um den Schuldigen weiß, dann gibt es ja einen Grund, ja, dann kann man sich das vielleicht irgendwie halbwegs noch erklären. Wenn man den kennt, dann, wenn den Schuldigen kennt, den Grund kennt, dann wäre es irgendwie vielleicht verständlicher, warum man dieses Leid tragen muss. Es ist ein Erklärungsversuch, ein Versuch des Erleuchtens von so einem dunklen Schicksal. Und dem widerspricht jetzt Jesus aber und sagt, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Es ist überhaupt niemand schuld. Ja, man kann da nicht Schuld suchen. Es geht so nicht, dass man nach dem Schuldigen fragen und dann meinen, uns damit dieses Leid erklären zu können. Die Schlussfolgerung von einem Leid auf den Verursacher führt uns sogar noch mehr ins Dunkle. Das führt uns überhaupt nicht ins Licht. Das führt uns ins Dunkle. Da stochern wir im Düstern rum, weil es diesen Schuldigen in dem Fall gar nicht gibt. Ich habe mir gedacht, liebe Gemeinde, dass das für unsere Zeit heute ja eigentlich auch ein ganz guter Hinweis ist, den wir durchaus auch hören dürfen, was Jesus da sagt, diese Mahnung. Denn wenn man so ein bisschen heute in die Welt guckt, wie schnell sucht man bei Dingen, die nicht so laufen, wie man sich's vorstellt, oder bei Dingen, die schlecht sind, oder bei Leiterfahrungen, wie schnell ist man auf der Suche nach einem Schuldigen? Oder zumindest nach einem Grund, ja? Man versucht irgendwie auf den Grund zu kommen, um sich zu erklären, warum das jetzt so gelaufen ist. Und im besten Fall findet man dann einen Schuldigen und hat dann jemanden, den man dafür verurteilen kann. Da sind wir heute ganz, ganz schnell dabei. Es fällt mir auf, wenn heute in der Öffentlichkeit Dinge diskutiert werden, die nicht gut waren, dann ist immer ganz schnell die Frage, wer ist schuld? Wenn die Fußballer bei der WM nicht so spielen, wie man es erwartet hätte. Wer ist schuld? Im Zweifelsfall der Trainer oder sonst irgendjemand. Man kann sich ganz verschiedene Schuldige suchen, aber man ist eben dabei, sofort irgendjemand zu brauchen, der nicht das gemacht hat, was er gemacht machen hätte sollen oder und so weiter. Oder wenn es um Politik geht. Wie oft sucht man Schuldige, die irgendwas nicht gemacht hätten, wie man es von ihnen hätte erwarten können oder die irgendwelche Fehler gemacht haben, die man vielleicht abstrafen kann, wo man Rücktritt fordern kann oder was auch immer. Schuldige suchen ist irgendwie so ein Trend. Wenn die Zeugnisnoten nicht so gut sind am kommenden Mittwoch, die das Kind heimbringt, wer ist denn dann eigentlich schuld? Der Schüler? Mehr und mehr die Lehrer? Oder das System? Ja, man kann ja auch die Schuld im System suchen. Warum muss man mit Noten Kinder bewerten und so weiter? Auch das sucht man dann in Schuldigen, um sich das ein bisschen erklärbar zu machen. Im Beruf ist es oft auch so, wenn es Dinge gibt, die problematisch sind, sucht man einen Schuldigen, man sucht einen Grund. Natürlich, man möchte ja was ändern können, ja, man möchte irgendwie damit umgehen können. Und auch in unseren Dörfern, inklusive uns Kirchen, gibt es ganz oft die Frage danach, was der Grund für manches Schwierige ist oder vielleicht auch wer verantwortlich ist dafür, wer etwas hätte besser tun können oder anders tun können. Und wenn ich ganz ehrlich bin, und du vielleicht auch, dann merke ich, dass diese Frage bei mir auch aufkommt, immer wieder. Die Suche nach dem Schuldigen oder zumindest nach dem Grund angesichts von Leid. Das frage ich manchmal auch Gott. Warum musste das sein? Gibt's einen Grund für dieses Leid? Gibt's eine Schuld? Hat jemand was damit zu tun? Oder bist vielleicht sogar du schuld, Gott, weil du Leid zulässt? Auch da ist diese Frage nach der Schuld einfach da. Es ist schon verständlich, dass wir so damit umgehen. Wir sind Menschen, die rational an Probleme rangehen und die vielleicht dann auch Lösungen suchen. Und dann braucht man natürlich auch einen Grund. Aber ich sehe gleichzeitig dahinter schon auch die Gefahr stecken, dass wir Leidvolles nicht mehr einfach unerklärt stehen lassen können, sondern dass wir dann immer weiter suchen, bis wir einen Schuldigen haben oder zumindest einen benennen. Ob der schuldig ist oder nicht, spielt dann vielleicht schon gar nicht mehr die Rolle. Man schiebt dann vielleicht jemandem die Schuld zu, dass man es nicht selber ist oder dass man selber aus der Verantwortung kommt. Das passiert ganz oft heutzutage. Und selbst bei solchen Leitsituationen, wo man wirklich eigentlich sagen muss, da gibt es jetzt niemanden, der schuld ist, wenn es Naturkatastrophen gibt zum Beispiel. Selbst dann wird kaum getrauert, wird kaum innegehalten. Reflexartig poppen dann die Fragen auf nach der Ursache, nach dem möglichen Versagen, was hätte man anders tun können und so weiter. Wir versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, indem wir Erklärungen suchen. Das kann man tun, aber das kann man nicht nur tun. Wenn das der normale Umgang mit Leitsituationen wird, dann führt es uns tatsächlich ins Düstere. Dann bleiben wir im Dunkeln hängen. Ich habe den Eindruck, dass wir heutzutage in der Zwischenzeit nur noch diese Strategie haben und nichts anderes mehr daneben stellen können. Dass der Umgang mit Schwerem nur noch so funktioniert. Ein anderer Blick auf die Dinge fällt uns gar nicht mehr ein. Jesus allerdings fällt ein anderer ein. Er sagt den Jüngern nämlich, dass man die Sache überhaupt nicht mit der Frage nach der Schuld oder nach dem Suchen nach der Ursache ergründen kann. Das Leid von dem Blindgeborenen kann auch, wenn die Ursache im Finstern bleibt, trotzdem einen Zweck haben. Jesus nennt ihn keinen Grund, aber er nennt ihn einen Zweck für dieses Leid. Er gibt ihnen eine andere Art, wie man umgehen kann mit dem, was so unerklärlich ist. Er sagt nämlich, es sollen die Taten Gottes an diesem Mann sichtbar werden. Ist keine Erklärung, ist kein Grund, aber es ist ein Zweck, was damit passieren kann. Das ist etwas, was Gott machen kann aus dieser Situation. Wenn wir mit dem umgehen müssen, was für uns nicht erklärbar ist, dann bringen wir nicht Licht in die Sache, indem wir Schuldige benennen, sondern vielleicht können wir uns das mal heute so mitnehmen, dass Licht in die Sache kommt, wo sich Gott im Leid zeigen darf, wo wir ihn im Leid, in dem unergründeten Leid, auch in dem unverschuldeten Leid finden können, in dem, was er dort bewirkt. Das nämlich gibt dem Leid von dem Blindgeborenen in der Geschichte einen Sinn, aber ganz anders, als wenn man wüsste, warum es so weit gekommen ist, was dazu geführt hat. Es gibt ihm einen Sinn, was Gott mit dem Leid anfangen kann. Nämlich, dass an ihm etwas offenbar wird, dass Gott selber sich offenbart durch ihn, durch das, was mit ihm passiert, durch die Heilung, die er erfahren darf. Da geht es nämlich nicht nur um ihn, da geht es um das, was an ihm sichtbar wird. Und dann wird diese Geschichte auf einmal eine sehr sinnvolle Geschichte. Diesen Gedanken möchte ich uns heute mitgeben und heute mitnehmen. Das Licht der Welt, das scheint auf, auch wo es düster ist und auch wo es für uns dunkel bleibt, da leuchtet trotzdem das Licht der Welt auf, weil Gott da wirkt. Er wirkt nicht nur da, wo es gut ist, wo es uns gut geht. Nicht nur im Segen wirkt Gott, sondern auch in dem, wo es schwierig ist, wo Menschen Schweres tragen müssen, unverschuldet oder unerklärbar. Gerade da, wo wir keine Erklärungen finden, da ist es umso wichtiger, dass wir diesen Blick haben, zu sagen, ja, da kann Gott trotzdem was mit bewirken, da kann er etwas draus machen, da kann er vielleicht sogar in besonderer Weise aufleuchten und aufscheinen. Denkt ihr, das gibt's heute auch noch, so ähnlich wie damals bei den Blindgeborenen, dass man Gottes Wirken erkennen kann in dem, was gar nicht so schön ist oder was nicht so leicht ist? Denkt ihr, das passiert heute auch? Ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben Gott, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, in ihren schweren Situationen nochmal ganz anders kennengelernt. Vielleicht sogar erstmal richtig kennengelernt. Vielleicht gemerkt, was Gott für eine Kraft ins Leben geben kann. Das merkt man manchmal nicht, wenn es einem gut geht, sondern das merkt man manchmal gerade dann, wenn es einem nicht gut geht. Oder gerade dann, wenn man mit den Erklärungen ans Ende kommt. Wenn man mal warum gefragt hat und wenn man dieses Warum mal Gott entgegengeschrien hat, da kam vielleicht keine Erklärung zurück. Aber wenn man die Erfahrung macht, dass Gott was bewirken kann, dass er in so einer Situation da ist, ist es eine ganz andere Erfahrung Gottes und eine ganz wertvolle Erfahrung Gottes. Weil man dann nämlich merkt, dass nicht das Finstere die Kontrolle hat, sondern dass er auch als Licht der Welt im Dunkeln, in dem, was für uns dunkel bleibt, da ist. Ich glaube, wir kommen mit Erklärungen in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Welt oft an Grenzen. Und manchmal trösten uns Erklärungen auch nicht so wirklich. Selbst wenn es Erklärungen gibt, wissen wir ehrlicherweise, dass sie nicht nur wirklich tröstlich sind. Wir Christen, wir können auch nicht meinen, dass wir alles irgendwie erklären könnten in dieser Welt. Wir müssen nicht für alles eine Erklärung haben und auch nicht eine suchen. Aber was wir zu bieten haben, ist eine andere Sichtweise. Gerade wenn leidvolle Erfahrungen dazu helfen, dass Gottes Wirken sichtbar wird, dann bekommt man nämlich trotz allem Schwierigen einen Sinn zu sehen. Und das ist das, was wir sehen können. Das ist das Sehen, das diese Welt heutzutage braucht. Das ist das Augenlicht, das uns geschenkt werden kann und geschenkt werden soll. Das ist das, was uns heute erleuchten kann. Das ist die Dimension, die Jesus einbringt in diese Geschichte von dem Blindgeborenen, indem er darauf hinweist, auf die Jünger, dass er sagt, an diesem Mann soll sichtbar werden, wie Gott wirkt. Die Taten Gottes sollen an ihm sichtbar werden. Nicht für ihn selber, sondern für euch. Für die Jünger soll das sichtbar werden. Ihr sollt eigentlich von eurer Blindheit befreit werden. Ihr sollt eine neue Art kriegen, Gott zu sehen. Das ist das, was Jesus anbietet in dieser Geschichte. Den Blick dafür, wo Gottes Wirken erkennbar ist. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat es auch mal, der hat ganz oft über Leid gesprochen und über den Umgang mit Leid. Und an einer Stelle hat er mal einen Satz gesagt, den kann man nachlesen, wenn man mal nach London kommt. In London gibt es diese berühmte Kirche Westminster Abbey, die kennt ihr vielleicht, wo die berühmten Königshochzeiten sind und so weiter. Und da gibt es eine Ecke, den Poets Corner. Das ist eine Ecke, wo man Lyrikern und Poeten gedenkt und wo große englische Lyriker jeweils eine Tafel haben. Und auf jeder Tafel ist ein Zitat von diesem Lyriker dann abgebildet. Und auf dem von C.S. Lewis steht Folgendes. Ins Deutsche übersetzt, ich glaube an das Christentum, wie ich daran glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehen kann, sondern weil ich im Licht der Sonne alles andere sehen kann. Das ist ein sehr weiser Satz. Ich muss ihn nochmal vorlesen. Den muss man sich ein bisschen zu Herzen nehmen. Ich glaube an das Christentum, wie ich daran glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehen kann, sondern weil ich im Licht der Sonne alles andere sehen kann. Christus ist das Licht der Welt. Er leuchtet aber nicht nur in mein Leben, er sorgt nicht nur dafür, dass ich ihn sehen kann, sondern dass ich in seinem Licht alles andere sehen kann. Dass sein Licht das ist, was alles andere beleuchtet. Dass das andere, was so dunkel erscheint, nicht in der Dunkelheit bleibt, sondern dass sein Licht diese Dunkelheit verdrängt. So viel Physik habe ich nachgelesen diese Woche, dass überall dort, wo Licht ist, und sei es auch nur in kleinsten Mengen, egal welches Licht, ob das UV-Licht ist, das wir nicht sehen können, oder ob das nur einzelne Photonen sind, überall, wo Licht ist, ist keine vollständige Dunkelheit mehr. Weil da ist Licht. Dunkelheit kann sich nicht gegen das Licht, kann das Licht nicht verwehren. Und genau das ist das, was C.S. Lewis uns mitgibt mit diesem Satz. Wenn das Licht der Welt leuchtet, wenn ich in diesem Licht in die Welt schaue, dann sehe ich eben nicht nur Finsteres. Dann bleibt die Welt nicht dunkel. Dann brauche ich nicht die Welt aufleuchten lassen oder erhellen mit der Suche nach Gründen oder nach Erklärungen oder nach Schuldigen, sondern dann stelle ich die Welt in sein Licht und finde ihn da drin am Wirken. Vielleicht schaust du auch mal so auf die Phasen in deinem Leben, vor denen du ratlos stehst, die vielleicht für dich dunkel sind, wo du dich fragst, warum hat das so sein müssen und wo die Warum-Frage einfach auch unbeantwortet geblieben ist. Vielleicht hast du auch in manchen Phasen deines Lebens dieses Warum Gott entgegengerufen und es ist verhallt und keine Antwort, kein Echo ist zurückgekommen, sondern die Warum-Frage hallt so ins Nichts. So kommt es einem ja manchmal vor. Aber man könnte diesen Blick mit hineinnehmen, dass man im Licht Jesu auf solche Lebensphasen schaut und dann ihn darin am Wirken sieht und findet. Liebe Gemeinde, so wie das C.S. Lewis sagt, sehen wir die Christen die Welt im Licht Gottes. Und deshalb können wir eigentlich gar nicht nur schwarz sehen, weil es in unserem Licht kein totales Schwarz gibt. Da ist immer ein Licht. Wir müssen nicht bei allem mit einstimmen, wenn man nach Schuldigen sucht oder wenn man schwarz malt. Natürlich heißt es nicht, dass wir Schuld ignorieren müssen. Man darf Schuld schon benennen und da, wo es sie gibt, da muss sie auch benannt werden. Aber auch da, wo Christen Schuld benennen, kann man nie dabei aufhören. Denn wenn wir nur Schuld benennen, uns dabei stehen lassen, dann bleiben wir auch wieder im Düsteren hängen. Auch dann braucht es das Licht Christi, das auf diese Schuld leuchtet und es dann auch weiter leuchtet, dass das Wirken Gottes auch in der Schuld deutlich sichtbar macht. Erst dann wird es hell, aber dann wird es eben hell. Schuld benennen führt ins Dunkle, aber das Licht der Welt führt ins Helle. Die Bibel hört nie da auf, wo Schuld benannt wird, sondern erzählt immer davon, wie Gott mit Schuld umgeht. Und genau darin ist sie ein Licht in dieser Welt und ein Licht für unser Leben. Gott sagt, es werde Licht am Anfang der Schöpfung. Ja, er hat das Licht gemacht, das wir nutzen dürfen, jeden Tag und jetzt auch, dass ihr mich sehen könnt. Aber er hat Licht nochmal ganz anders gemacht, nämlich indem er uns was gegeben hat, was uns hilft, dass es auch in unserer Seele nicht dunkel wird, sondern dass wir sein Wirken sehen können in dieser Welt. Auch in dieser gefallenen Welt, auch in dieser unvollkommenen Welt. Gerade da ist er besonders am Wirken. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen können, gerade da, wo man vielleicht das nächste Mal am Gartenzaun steht und wo über die Politiker hergezogen wird oder wo das Schwere dieser Welt so schwer gemacht wird und wo alles immer noch düsterer beschrieben wird, dass wir da ein bisschen mit dem Blick für das Licht der Welt, das Wirken Gottes, auch in unserer Zeit, auch selber Licht sein können. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind Licht der Welt, dort, wo wir im Licht Gottes in die Welt schauen. Ein Mann, der vorher noch nie sehen hat können, kommt durch die Spucke von Jesus, durch das Abwaschen, dazu, dass er am Ende wieder sehen darf. Das ist sein persönliches Erlebnis. Die anderen, die drumherum stehen, die Jünger und die anderen Zuschauer, die können in der Heilung entdecken, wie Gott wirkt. Wie sich ihnen Jesus als das Licht der Welt zeigt, gerade da, wo die Frage nach dem Warum und nach dem Wer ist schuld nicht beantwortet wird. Diese Erkenntnis ist nochmal ein ganz anderer Augenöffner. Einer auch für unsere blinden Flecken. Amen.